Was aber total hilft, so pauschal für Berufstätige, wenn sie einen nahen Berufsort haben, mit dem Fahrrad dahin zu fahren zum Beispiel. Also wir haben ganz, ganz große Erfolge, weil man darf das nicht unterschätzen, wenn du auch nur kleine Wege einfach nur als Add-on mit dem Fahrrad bewältigst, ja, oder das Laufen in die Mittagspause integrierst. Du kannst da so viele Dinge machen. Also es sind so viele Zeitfenster, die auch für so stark eingespannte Personen zur Verfügung stehen. Die musst du halt nur finden und halt aufpassen, dass es nicht zu einem zusätzlichen Stressfaktor wird und die Regeneration darunter leidet.
Willkommen zur neuesten Episode des Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Heute spreche ich mit Sebastian von IQ Athletic über die spannende Welt der Leistungsdiagnostik im Ausdauersport.
Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Dann, ja, herzlich willkommen, Sebastian.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, es freut mich, dass du heute die Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Ich weiß, dass ihr gerade einen großen Block von Leistungsdiagnostiken vor und hinter euch habt. Deswegen schön, dass es heute passt. Ich habe ja eben auch schon so ein bisschen was zu dir und IQ Athletic im Intro erzählt, aber magst du dich und euer Team vielleicht nochmal so ein bisschen näher vorstellen?
Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Ich bin mittlerweile 47 Jahre alt, habe hier in Frankfurt Sport studiert, Sportwissenschaften, Sportmedizin und Pädagogik, um genau zu sein. Das waren die drei Teilbereiche und bin selbst lange aktiver Radsportler gewesen, primär im Mountainbike-Cross-Country-Bereich. Das war so meine Herkunft oder sind meine Wurzeln, wo ich mal angefangen habe. Und das hat mich im Prinzip schlussendlich auch zu dem Studium gebracht. Und in dem Studium habe ich dann auch so die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Leistungsdiagnostik gehabt, was ja heute auch hier Teil unseres Themas ist. Und habe dann nach dem Studium meine Karriere eigentlich ziemlich genau mit dem Ende meines Studiums beendet. Das war 2005. Und habe dann auf die Trainerseite gewechselt, bin zum Landesverband gegangen, war Landesverbandstrainer hier in Hessen für den Straßenradsport, also nicht Gelände, eigentlich mein Ursprung ist, sondern dann auf der Straße. Habe da dann mehrere Jahre die Junioren begleitet und da natürlich auch intensiv wieder mit dem Thema Leistungsdiagnostik Kontakt gehabt. Und wir haben dann einfach zu der Zeit auch gesehen, dass in der Szene einfach ein großer Bedarf auch für das Thema da ist und haben dann ja mehr oder weniger als Garagenfirma für ein paar Vereinskollegen und befreundete Leute dann mit dem Thema Leistungsdiagnostik angefangen. Wirklich sehr rudimentär und das Ganze ist dann peu à peu gewachsen. Und ja, mittlerweile ist es eine relativ große Firma in dem Bereich. Also wir sind schon eins von den größten Leistungsdiagnostikinstituten in Deutschland, die sowas kommerziell anbieten. Haben immer so um die 10 Mitarbeiter aktuell. Ja, und haben uns auf viele, viele Disziplinen weiterentwickelt. Das ist nicht mehr nur Radsport. Triathlon ist dann sehr, sehr groß geworden, gerade hier im Frankfurter Raum, was dann noch mit reinkam. Aber jetzt auch mit der Kooperation mit dem Olympiastützpunkt hier in Hessen, dann auch die Leichtathletik, Rudern. Wir machen sehr viel, was du ja schon angesprochen hast, mit Fußballvereinen. Das ist jetzt im Moment das, was ansteht. Sind da Partner von der Eintracht Frankfurt, machen da vom Nachwuchsleistungszentrum bis zu den Profis alle Mannschaften. Haben lange Zeit Borussia Dortmund gemacht, machen Wien Wiesbaden, Darmstadt 98, das sind so die Fußballvereine, die wir machen. Also wirklich ein buntes Spektrum, alles da, wo irgendwo Ausdauer mit drin ist, das ist das, was wir mit bedienen und das ist der Punkt, wo wir heute stehen. Nein, nein, definitiv nicht. Ich habe mir ein kleines Laktat-Handgerät gekauft und habe im Keller damit Selbstversuche gestartet, was erstmal auch Überwindung braucht, sich selbst in den Finger zu stechen, weil Ohr geht da so schlecht, deswegen habe ich einen Finger genommen, aber es ist schmerzhaft und schwierig, sich selbst zu stechen. Und bei diesen Selbstversuchen hätte ich niemals gedacht, dass daraus eine Firma und irgendwie ein größeres Projekt wird, nein.
Aber damals war das wahrscheinlich auch das erste Mal, dass du so Kontakt zu diesem Thema Leistungsdiagnostik bekommen hast. Du hast gesagt, du warst damals als Radsportler im Bereich Mountainbike aktiv und im Studium seid ihr dann höchstwahrscheinlich auf diese Thematik dann auch noch näher eingegangen. Aber hat das zu deiner Zeit im Leistungssport schon eine Rolle gespielt oder war das wirklich so dieses Mal mit dem eigenen Laktatgerät selbst mal in den Finger pieksen und das war dann alles zum Thema Leistungsdiagnostik?
Ja, also es gab schon auch in den Verbandsstrukturen damals, also auch zu meiner aktiven Zeit, gab es schon klassische Laktatstufentests. Das war auch damals schon gegeben, aber es waren eigentlich eher so sporadische Standarduntersuchungen, die so im Rahmen von dem medizinischen Checkup, den du eh für deine Rennlizenz brauchst, irgendwie mit verbaut waren. Aber mir war es damals auch schon nicht genug, was dann da rauskam. Also ich habe schon über das Studium natürlich gesehen, okay, da steckt ganz viel Potenzial drin, was man da rauslesen kann, was man dann auch ins Training einfließen lassen kann. Das wurde aber damals de facto nicht gemacht. Also die haben es gemessen, aber mit den Daten wurde nicht wirklich was angestellt. Und das war dann auch so die Initialzündung, dass wir gesagt haben, okay, da liegt so viel Potenzial und deswegen bin ich dann immer tiefer in die Thematik eingestiegen. Ja.
Also da, die Zahlen waren vorhanden, aber es gab niemanden, der sie wirklich genutzt hat.
Ja.
Das Thema Leistungsdiagnostik, wenn man im Leistungssport ist, hat man das heute auf jeden Fall definitiv schon mal gehört. Aber ich sag mal, wenn man jetzt eine ambitionierte Marathon-Ausdauersportlerin, Marathonläuferin ist, Marathonläufer ist oder ambitionierter Triathlet, Hobby-Triathlet, der oder die neben dem Beruf einfach den Sport macht, für diese Leute ist das vielleicht noch nicht so ein Begriff. Deswegen kannst du das mal so ein bisschen näher erläutern? Was ist Leistungsdiagnostik und warum ist es eigentlich so wichtig?
Also Leistungsdiagnostik bei uns in dem Kontext hat es ja immer was mit Ausdauer zu tun, aber per se muss man sagen, eine Leistungsdiagnostik ist ja im Prinzip immer irgendwo eine standardisierte Testsituation, um verschiedene motorische Fähigkeiten abzutesten. Also ich will wissen, wie sind die Kraftfähigkeiten, wie sind die Schnelligkeitswerte, wie sind die Ausdauerwerte. Das heißt, man versucht über solche standardisierte Testverfahren ein Fenster in den Körper zu öffnen, um zu gucken, wie erzeugt dieser Sportler diese Leistung. Ja, das heißt, so ein Stärken-Schwächen-Profil zu erstellen, einfach mehr Detailtiefe und Schärfe rauszufinden, wie der Sportler das produziert, um dann Ableitungen zu machen, woran man im Training dann halt auch besser arbeiten kann.
Wir wollen uns ja heute so speziell mit dem Bereich der Leistungsdiagnostik Ausdauerbereich beschäftigen. Was gibt es denn da so für verschiedene Methoden, um da, ich sag mal, das Fenster zum Körper zu öffnen?
Ja, also das deutscheste Leistungsdiagnostik-Thema ist die Laktatdiagnostik. Das wurde federführend hier wirklich entwickelt und es gibt unzählige Konzepte, die in dem Bereich hier erarbeitet wurden. Also Laktatleistungsdiagnostik wäre dann das eine. Und das andere Thema, was eher so im amerikanischen, englischsprachigen Raum entwickelt wurde, ist die Spiroergometrie. Das ist so die zweite Ausdauerdiagnostik, wo über Atemgase gearbeitet wird. Das heißt, Laktat arbeitet mit Blut. Das heißt, du musst im Prinzip ständig Blutwerte erheben und die Spiroergometrie muss man eine Maske tragen und dann wird kontinuierlich geguckt, was nimmst du an Sauerstoff auf, was gibst du an CO2 ab. Und über beide Wege kannst du halt sehr, sehr viele Informationen gewinnen, was der Stoffwechsel unter Belastung tut.
Würdest du sagen, das eine System hat Vorteile gegenüber dem anderen oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
Ja, jedes System hat seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Ja. Und die Informationstiefe ist halt einfach unterschiedlich. Ja. Die Laktatdiagnostik hat den großen Vorteil, dass sie relativ einfach und robust ist. Ja. Das heißt, die Geräte sind sehr weit entwickelt. Du kannst das relativ einfach auch selber durchführen. Ja. Und es gibt nicht so viel, was man falsch machen kann, auch wenn es mit dem Thema Blut zu tun hat. Die Spiroergometrie ist apparativ und von den Gerätschaften viel, viel sensibler. Also da hast du viel mehr Potenzial, Dinge falsch zu machen. Es muss viel mehr kalibriert werden. Es sind ganz sensible Geräte, wo Wartung und Handhabung von den Geräten schon eine gewisse Expertise und Erfahrung erfordern, damit da auch wirklich brauchbare und belastbare Daten rauskommen.
Aber nichtsdestotrotz habt ihr euch ja hier dafür entschieden, auch so ein mehrdimensionales System anzubieten in der Leistungsdiagnostik, sprich so eine Kombination von beiden Varianten. Kannst du das mal konkret vorstellen, wenn ich jetzt als Läuferin zu euch komme, ich möchte mich das erste Mal auf einen Marathon vorbereiten. Wie würde so eine Leistungsdiagnostik, so eine mehrdimensionale genau aussehen?
Ja, wie du richtig sagst, wir kombinieren die beiden Systeme, nur dann haben wir die maximale Informationsdichte. Das heißt, wir machen mit so einem Probanden dann im Prinzip einen Stufentest. Das muss man sich so vorstellen wie ein Belastungs-EKG. Das heißt, man fängt bei einer relativ niedrigen Belastung an. Wenn du jetzt eine Fahrradergometrie nimmst, sagen wir mal bei 80 Watt zum Beispiel, wenn man eine kleine, leichte Person hätte und würde dann alle 3 Minuten um 20 Watt die Belastung steigern. Kontinuierlich werden die Atemgase über die Maske aufgezeichnet und alle 3 Minuten, wenn der Belastungswechsel erfolgt, also von 80 auf 100 Watt, dann nehmen wir einen Tropfen Blut und darüber ermitteln wir dann die Laktatwerte. Die Herzfrequenz wird kontinuierlich aufgezeichnet, weil neben diesen stoffwechselbezogenen Sachen, wie jetzt Atemgase und Laktat, was ich gesagt habe, ist natürlich das Herz-Kreislauf-System ein weiteres extrem wichtiges System. Das heißt, man muss auch die Herzfrequenz weiter kontinuierlich aufzeichnen. Jetzt im Spitzensport, wenn wir es jetzt bei der Eintracht machen, läuft dann auch ein EKG mit. Dann ist es nicht nur mit dem Brustgurt, sondern dann auch nochmal aufwendiger, dass dann auch ein 12-Kanal-EKG läuft.
Ja. Habt ihr dann auch eine bestimmte Software, um die Daten dann auszuwerten? Weil das sind ja dann schon sehr, sehr viele Daten, die da zusammenkommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man so eine Software nicht einfach so frei auf dem Markt bekommt wie Lightroom-Lizenz für die Fotobearbeitung.
Ja, im Endeffekt gibt es spezielle, also jetzt wenn du ein Spiroergometrie-System hast, kommt immer mit dem Gerät schon mal eine Software mit, die die ganzen Gerätschaften steuert und auch eine Auswertungsmöglichkeit liefert. Genauso ist es beim Laktat, da gibt es verschiedene Anbieter, die Softwarelösungen anbieten, über die man das dann auswerten kann. Das Problem ist, das sind alles Medizinprodukte, die oft sehr technisch orientiert sind und für den Fachmann auch gut brauchbar sind, aber für den Endkunden und den Sportler oft erschlagend sind. Das war so unser Learning auch, dass diese Informationen für den Mediziner zwar schön sind, aber nicht für den Sportler. Und dann bleibt halt auch wenig von der Information hängen. Und deswegen haben wir mittlerweile eine eigene Softwarelösung programmiert, die aus all diesen Quell-Software-Versionen, also aus der Spiroergometrie, aus der Laktatdiagnostik, alles zusammenführt und dann eine Auswertung für den Kunden generiert. Das heißt, da können wir dann auch genau entscheiden, wie viel Informationen wollen wir da reinpacken. Ja, das ist ja dann immer noch was anderes, ob du jetzt jemand hast, der mit dem Sport gerade einsteigt, überhaupt noch gar keine Berührungspunkte dazu hatte, dann machen wir das wirklich ganz rudimentär, wirklich die absoluten Basics nur rein. Haben wir schon jemand, der schon länger im Sport unterwegs ist, mit den gewissen Metriken und Schwellenwerten schon vertraut ist, dann kann man ihm halt mehr Informationen geben. Und so können wir das halt immer passend fürs Klientel aufbereiten, weil nur wenn die Information halt auch wirklich beim Adressaten dann ankommt, dann hast du halt auch wirklich eine Chance, dass der das umsetzt. Ja.
Was sind denn da so bestimmte Leistungsdaten, die besonders relevant sind für Sportlerinnen und Sportler?
Ja, ein Parameter, den die meisten Leute, die sich ein bisschen mit dem Ausdauersport beschäftigen, sicherlich schon mal gehört haben, ist die VO2 Max. Das ist die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Das kann man über die Spiroergometrie ermitteln. Das gilt eigentlich so landläufig als ja, das Bruttokriterium der Ausdauer. Umso höher der Wert, umso besser ist man im Ausdauersport. Ja. Das ist aber nicht alles. Es gibt dann noch verschiedene submaximale Schwellen, ja, also Dauerleistungsgrenzen nennt man das auch, bis zu denen irgendwo ein relatives Gleichgewicht in gewissen Stoffwechselparametern besteht, ja, und dann auch über längere Zeiträume die Leistung konstant gehalten werden kann. Also wo ein Laktatgleichgewicht besteht, wo von den Atemgasen eine gewisse Stabilität besteht. Und diese Schwellenwerte im submaximalen Bereich und die VO2 Max, das sind so die Key-Parameter, die interessieren.
Und sind diese Werte, die man dann bekommt, auch vergleichbar unter Sportlerinnen und Sportler oder ist das immer ein individueller Wert für die einzelne Person? Also angenommen, wir beide machen eine Leistungsdiagnostik, haben beide einen Wert von, ich sag mal, von 50. Ist das dann wirklich vergleichbar von Person zu Person oder ist das einfach ein Wert, mit dem man dann arbeitet, um ihn dann in den Trainingsplan einzubauen?
Ja, also viele Werte werden auch, damit man sie auch zwischen zwei Personen vergleichen kann, immer aufs Körpergewicht relativiert, weil im Ausdauersport ist natürlich die zu bewegende Masse ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen wird zum Beispiel eine maximale Sauerstoffaufnahme einmal als Absolutwert, als eine Literzahl angegeben. Da wirst du viel höhere Werte wahrscheinlich haben als ich, weil du viel größer und schwerer bist als ich. Wenn du jetzt Ausdauersport wirklich intensiv machen würdest, hast du eine kleine leichte Person, sind die Absolutwerte immer relativ schlecht und deswegen muss man es immer auf das Körpergewicht relativieren und dann kannst du die Werte auch durchaus vergleichen.
Dann hat man die Werte, hat Basisdaten. Wie geht es dann weiter? Also ich habe irgendwas, muss man ja dann damit machen, einen Trainingsplan erstellen. Ist das dann auch was, was ihr mit anbietet oder sind das dann die Daten, mit denen die Sportlerinnen und Sportler dann zu ihren jeweiligen Heimtrainern weitergehen?
Sowohl als auch. Also wir haben zum einen die Möglichkeit, das dann auch als Trainer zu begleiten. Das heißt, viele unserer Mitarbeiter sind auch als Trainer hier angestellt, dass die dann im Prinzip die Daten aufgreifen und dann den Sportler individuell betreuen. Wir sind aber genauso auch Dienstleister, wenn man das jetzt im Fußball sieht oder beim Rudern und der Leichtathletik. Da arbeiten wir im Prinzip nur als Experte aus dem Leistungsdiagnostikfeld den fachspezifischen Trainern zu. Das heißt, dann besprechen wir die Daten auch mit den Trainern und auch mit den Athleten. Das ist auch immer wichtig, dass alle mit ins Boot geholt werden, dass du nicht immer so stille Post spielst, weil dann bleibt immer nur die Hälfte hängen. Das hatten wir früher auch oft, dass dann ein Sportler herkommt, macht eine Diagnostik, dann erzählst du dem was, der erzählt, da bleibt dann nur die Hälfte hängen, das erzählt er seinem Trainer und dann hast du halt immer Reibungsverluste, dass das nicht wirklich in der Praxis ankommt. Also wir versuchen schon immer alle mitzunehmen, aber in diesem Kontext sind wir dann halt im Prinzip Dienstleister, dass wir dann nur beratend zuständig sind, wir bewerten das physiologisch, was da rauskam. Und geben halt auch Empfehlungen, wie man das ins Training einbauen könnte. Schlussendlich bauen das dann aber die fachspezifischen Trainer, Athletiktrainer bei den Fußballvereinen oder dann Ruder-, Leichtathletiktrainer dann in die Trainingspläne dann ein. Und hier vor Ort machen wir es dann halt selbst.
Also viele Zahlen, aber auch viel Kommunikation.
Kommunikation ist alles. Die Zahlen, die bringen dich alle nicht weiter und die machen dich auch nicht schneller und die verwirren auch viele. Das ist ja heute auch ein großes Problem, dass wir ein Überangebot von Metriken haben. Alle wollen sich selbst optimieren. Jeder hat irgendein Device, mit dem er irgendwas trackt und die Leute gehen unter in dieser Vielzahl von Informationen. Das ist auch so ein bisschen der Hintergrund zu dieser Software, was ich vorhin gesagt habe, dass wir das versuchen, wirklich so cut the shit, wirklich den ganzen Überfluss wegzunehmen und zu sagen, okay, das ist dein Ziel, Das ist deine Situation. Das sind die zwei, drei wichtigen Sachen, auf die du dich jetzt konzentrieren musst. Also das wieder so simplifizieren, einfacher machen. Und die Leute machen heute oft, gerade die Einsteiger, ein viel zu großes Ding draus.
Ja. Also weniger, aber besser. Das ist ja so ein Einspruch, den man immer mal wieder hört. Und dass man sich so auf das Wesentliche konzentriert und dann da einfach den Fokus drauf legt. Und ich glaube auch nochmal so für alle, oder so habe ich es mir jetzt mitgenommen, man hat die Daten, gibt das weiter, erstellt einen Trainingsplan und Ziel ist im Prinzip, die individuellen Trainingsbereiche zu finden, um einfach eine Vermeidung von Über- oder Unterforderungen auszuschließen und einfach die Trainingszeit effizient zu nutzen.
Genau. Status quo, wo stehe ich, wo bin ich stark, wo bin ich schwach, wo sind die Trainingsbereiche, was muss ich tun, um besser zu werden?
Hast du vielleicht auch so das eine oder andere konkrete Beispiel von Amateursportlern, die mit euch zusammengearbeitet haben und dann vielleicht wirklich auch eine Leistungsexplosion erfahren haben, nachdem sie stagniert haben oder überhaupt mit dem Sport begonnen haben?
Ja, habe ich auf jeden Fall. Also unzählige Fälle, die wir hier mittlerweile in den Jahren, wir haben Zehntausende von Diagnostiken mittlerweile gemacht und da sind ganz, ganz viele tolle Geschichten dabei, wo Leute wirklich vom übergewichtigen ITler, der ein Päckchen Zigaretten am Tag raucht, dann wirklich zum leidenschaftlichen Ausdauersportler geworden ist und jetzt mit Mitte 50 zehnmal so leistungsfähig ist, wie er das vor 15 Jahren war. Ja. Das sind schon viele, viele Geschichten dahinter. Ja.
Also man ist zwar auf dem Kalender älter geworden, aber der Körper hat quasi eine Verjüngungskur durch gezieltes Training mehr oder weniger durchlaufen. Durch die Vielzahl an Jahren, die ihr ja hier schon im Geschäft seid und die Vielzahl an Sportlern und Sportlern, die ihr betreut habt, hast du ja auch wahrscheinlich auch neben diesen Leistungsparametern auch viel so aus diesen Trainingsplänen und den Alltag von, ich sag mal, ambitionierten Sportlern und Sportlern mitbekommen. Was sind denn vielleicht so Tipps für Berufstätige, um auch so einen Trainingsplan, den man dann vielleicht hat, in den Alltag zu integrieren, neben Job und vielleicht Familienleben? Gibt es da so Punkte, die vielleicht manche Leute falsch machen, die aber eventuell leicht umzusetzen sind, um einfach fit und gesund das Ganze durchziehen zu können?
Ja, das ist die ganz große Herausforderung, das zu matchen, weil wenn man so aus dem Leistungssport kommt, auch aus dem Nachwuchsbereich kommt als Trainer, so wie das bei mir anfangs ja auch der Fall war, dann hast du halt eine freie Bühne und hast sehr viel Zeit zur Verfügung mit den Athleten, wo du das alles planmäßig umsetzen kannst. Und wie du das schon sagst, bei den Menschen, die halt wirklich voll im Leben stehen, berufstätig sind, Kinder haben, ist das total schwierig. Ja, und das ist die ganz große Hürde. Und die Leute sollen sich, ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht total unter Druck zu setzen und auch nicht zu statisch einem Plan zu folgen. Weil wenn du jetzt einen Mustertrainingsplan nimmst, dann ist der immer sehr, sehr statisch. Und die Leute versuchen, das eins zu eins abzuarbeiten. Das kriegen die natürlich nie geregelt, weil dann ist das Kind doch krank oder es kommt doch nochmal irgendwie eine kurze Dienstreise dazwischen, die nicht geplant war. Und dann flexibel mit diesen Lücken umzugehen, das ist die Kunst. Das funktioniert aber oftmals halt wirklich nur über eine gute Kommunikation. Also dann brauchst du halt eigentlich schon immer einen Trainer, der dann die Information bekommt, wann gehen Lücken auf und dann diese Lücken halt auch mit Sinn zu füllen. Das fällt den Anfängern halt sehr, sehr schwer zu wissen, kann ich jetzt hier noch mal ein bisschen mehr machen oder kann ich da auch mal was weglassen? Und so diese Entscheidungen sind sehr, sehr schwierig. Was aber total hilft, so pauschal für Berufstätige, wenn sie einen nahen Berufsort haben, mit dem Fahrrad dahin zu fahren zum Beispiel. Also wir haben ganz, ganz große Erfolge, weil man darf das nicht unterschätzen, wenn du auch nur kleine Wege einfach nur als Add-on mit dem Fahrrad bewältigst, ja, oder das Laufen in die Mittagspause integrierst. Du kannst da so viele Dinge machen. Also es sind so viele Zeitfenster, die auch für so stark eingespannte Personen zur Verfügung stehen, die musst du halt nur finden und halt aufpassen, dass es nicht zu einem zusätzlichen Stressfaktor wird und die Regeneration darunter leidet. Weil wenn du jedes kleine Zeitfenster natürlich voll knallst, ja, wir haben auch viele Leute, die versuchen dann morgens um 4.30 Uhr aufzustehen, um dann auf der Rolle noch zu trainieren, ja, haben aber eh schon schlecht geschlafen, weil sie zwei Kinder zu Hause haben, dann wird auch die Adaption dann ausbleiben, weil die Regeneration halt einfach nicht mehr gegeben ist. Also es ist schon ein Balanceakt, das ist schwierig.
Also auch so das ganze Thema Zeitmanagement und was priorisiere ich. Und du hast diese kurzen Wege zur Arbeit angesprochen, egal jetzt mit Fahrrad oder zu Fuß, einfach für den, ich sag mal, Grundlagenausdauerbereich, würde das damit reinspielen?
Ja, weil du musst ja sehen, wenn ich jetzt alleine nur mein Beispiel nehme, wenn ich jetzt übers Jahr sehe, wie viele Kilometer ich nur für den Arbeitsweg zurücklege. Ja, das sind, ich fahre im Jahr fast 4000 Kilometer nur Arbeitsweg. Ja, und die hast du oder die hast du nicht. Und die zahlen immer auf die Grundlagenausdauer ein. Ja, und da brauchst du dich auch nicht verrückt machen jetzt mit Trainingsbereich, ob du mal über die eine Autobahnbrücke mit ein bisschen höheren Puls gefahren bist. Einfach nur machen. Ja, dieses Just Do It und sowas einfach mitnutzen. Ja.
Und daneben hast du so einen groben Überblick, wenn man sagt, man möchte sich das erste Mal auf einen Marathon vorbereiten, wie viele Wochenkilometer und Wocheneinheiten man mindestens machen sollte? Oder ist es von Typ zu Typ so groß in der Spanne, dass man da auch schwer Zahlen zahlenden.
Ja, das kannst du nicht pauschalisieren. Also das musst du halt, und deswegen machen wir auch die Diagnostik. Es geht ja immer darum zu gucken, wo steht diese Person. Es ist ja auch total davon abhängig, was hat er für eine Vorgeschichte. Ja, hat er eine Vorgeschichte in der Leichtathletik? War der mal Schwimmer? Hat er irgendwo schon mal in seinem Leben, weil du hast ja ganz oft Menschen, die haben in jungen Jahren Leistungssport betrieben, dann 15 Jahre nichts gemacht. Die kriegst du aber sehr, sehr schnell auch wieder reaktiviert und auch auf ein höheres Niveau, und mit denen kannst du auch ein anderes Pensum fahren als mit jemand, der mit Mitte 30 oder Ende 30 das erste Mal überhaupt Sport macht. Deswegen, das kannst du nie pauschalisieren, ja. Aber für solche Projekte wie Marathon, Triathlon, Langdistanz muss man halt immer, und das ist einer der häufigsten Fehler, wirklich viel Zeit bringen. Also auch nicht kurz vor knapp erst auf die Idee kommen, jetzt ins Training einzusteigen, sondern man muss sich da wirklich schon 1-2 Jahre mindestens Vorbereitungszeit nehmen, um da systematisch sich drauf hin zu trainieren.
Ein Jahr für den Marathon, 2 Jahre für die Langdistanz? Oder?
Kommt drauf an, wie deine Startbasis ist. Wenn du 20 Kilo Übergewicht hast, brauchst du sicherlich einen längeren Anlauf, weil natürlich die passiven Strukturen erstmal überfordert sein werden, wenn du versuchst, das in einem Jahr auf einen Marathon zu schaffen. Ja, also da musst du natürlich gucken, wie ist die Ausgangssituation. Das ist dann der Startpunkt mit der Diagnostik. Status quo erheben, wo stehe ich, was ist gegeben, und dann gucken wir, wie die Reise aussieht und welcher Zeitraum dafür gebraucht wird. Da glaubst du auch nicht, wie viele Leute wir dann auch ablehnen müssen, die halt mit utopischen Vorstellungen kommen, wo wir auch sagen müssen, das ist nicht verantwortbar, das darfst du gar nicht machen. Ja.
Kommt das häufig vor? Also
ja, nicht so häufig, die Leute sind schon relativ realistisch, aber du hast schon pro Jahr, ich sag mal, 2-3 Leute, die mit völlig Vogelwillen, auch gerade mit solchen Wetten,
ja,
dann hier um die Ecke kommen und sagen, das muss jetzt aber in 3 Monaten irgendwie die Langdistanz sein.
Dann würde ich sagen, kommen wir an dieser Stelle zum Ende der Folge. Wenn man weitere Infos von dir oder von eurem Team haben möchte, wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen?
Ja, am besten über unsere Internetseite www.iq-athletik.de. Da findet man eigentlich alle Informationen und auch alle Kontaktdaten. Also gibt es einmal eine Info-E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann. Es gibt die Telefonnummer. Und dann auch die einzelnen Mitarbeiter und dann auch meine Person, und kann dann auch direkt E-Mails schreiben. Ja.
Dann Sebastian, nochmal vielen Dank für deine Zeit und vielleicht bis bald.
Sehr gerne.
Du hast ungenutzte Potenziale. Warst du schon einmal in einer Situation, in der du dich gefragt hast, warum das letzte Fünkchen zur neuen Bestleistung noch fehlt? Es liegt oft an ungenutzten Potenzialen. Du denkst, du machst schon alles, um besser zu werden. Aber mit meinem 1:1-Coaching kann ich dir beweisen, dass da noch mehr geht. Gemeinsam entdecken wir deine versteckten Stärken und heben deine sportliche Leistung auf das nächste Level. Möchtest du endlich wissen, welche Potenziale du noch nicht nutzt? Dann schreib mir jetzt eine E-Mail. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und das Beste, ich biete dir ein kostenloses Erstgespräch an, um herauszufinden, wie ich dir am besten helfen kann.